Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Wearables. Das bedeutet so viel wie Tragbares. Und das trifft es auch ganz gut. Wearables sind quasi Minicomputer, die man am Körper trägt, und andere Gadgets, die Leute vor allem im Bereich der Fitness unterstützen. Das Spektrum von sogenannten Wearables reicht von Smartwatch und Fitness-Tracker bis hin zur Action-Cam. Wearables sind populär, aber was bedeuten sie für uns und die Gesellschaft, in der wir leben? Darüber hat sich der Kulturwissenschaftler Felix Maschewski Gedanken gemacht. Er ist Co-Autor des Buches »Die Gesellschaft der Wearables – Digitale Verführung und soziale Kontrolle«. Vor der Sendung haben wir gesprochen. Hallo, Herr Maschewski.
Hallo, Frau Reil.
Wearables, also das sind zum Beispiel kleine elektronische Geräte mit Sensoren, die am Körper getragen werden und Körperfunktionen messen. Daten über den Puls zum Beispiel, und die geraten dann in eine anonyme Cloud. Das hört sich ja schon merkwürdig an. Weshalb machen Leute das?
Ich glaube, Leute machen das aus unterschiedlichsten Gründen. Das können Sachen sein, dass sie einfach sagen, sie möchten ihren Alltag besser organisieren, sie möchten fitter werden oder auch einfach gesünder leben. Und in diesem Sinne hat das für diese Person einige Vorteile, dass sie so eine neue Transparenz über ihre eigenen Lebensdaten, über ihre Laufwege und Kreisläufe haben. Und in diesem Fall ist das enorm verführerisch, dass man sich hier so eine neue Handhabbarkeit des Lebens vielleicht erarbeitet, eine neue neue Zahlen, die man sehr viel besser bearbeiten kann als dieses grobkörnige Sein, was einen sonst so umtreibt.
In Ihrem Buch beschwören Sie mehrfach das dystopische Bild einer Kontrollgesellschaft und Sie schreiben, es sei an der Zeit, dem, ich zitiere, regiert werden zu entkommen. Wenn Sie von regiert werden sprechen, wer regiert uns denn da durch die Wearables?
Ja, also ich hoffe eigentlich, dass es gar nicht so dystopisch anmuten sollte. Es war eigentlich die Idee, dass man einerseits erkennt, dass es durchaus die Aspekte der Selbstregierung hier eine Rolle spielen. Ne? Dass man über diese Transparenzen vielleicht einen besseren Zugriff auf das Leben hat, dass man sich so ein Stück weit besser verwalten und bewirtschaften kann. Und andererseits merkt man dann aber auch sehr schnell, dass es sich hier um so eine Synchronisierung des Lebens oder der individuellen Lebensführung mit ökonomischen Parametern handelt, dass man immer sehr auf Produktivität geeicht wird, dass man der Optimierung frönt und dass man sehr schnell merkt, dass hier auch gesellschaftliche Imperative, wenn man jetzt die Smartwatch am Handgelenk trägt, dann direkt auf der Haut spürt. Und diese Sache ist etwas, was, glaube ich, heutzutage enorm verführerisch ist, weil man in einer Welt, die sich vielleicht ein bisschen aus den Fugen weht, in diesem fugenlosen kleinen Kasten am Handgelenk doch so eine Insel der Orientierung verspürt.
Also ist es kein Regiertwerden in dem Sinne, sondern man regiert sich selbst. Man erlegt sich das selbst sozusagen auf, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja, und nein, natürlich ist es so, auf der einen Seite, dass man sich selbst regiert, ne, dass man zu einem gewissen Empowerment frönt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Wearables heutzutage in gewisse Geschäftsmodelle eingebunden werden, die einem relativ schnell offenbaren, dass es sich hier nicht nur um Selbstkontrolle, sondern auch um eine gewisse Form der Fremdkontrolle handelt. Das sind zum Beispiel, und das haben wir im Buch etwas genauer uns angeschaut, es sind zum Beispiel Versicherungen, die heutzutage das verpflichtend machen, dass man solche Wearables trägt. Das ist in den USA sehr viel weiter fortgeschritten als hier in Deutschland, glücklicherweise auch. Die quasi anhand meiner Leistungsdaten meinen Versicherungstarif oder meine Versicherungsbeiträge bemessen. Und da merkt man sehr schnell, dass sich die Selbstkontrolle, die man vielleicht, der man vielleicht etwas frönte und dieser Verwaltungslust am eigenen Ich, dass sehr schnell andere Agenturen da hineinschauen und so eine Ökonomie der Blicke entsteht, die vielleicht nicht immer nur zu unserem Vorteil gereichen.
Und das heißt, was für ein Interesse unterstellen Sie solchen Gesellschaften, wenn man einem Träger einer Smartwatch zum Beispiel dann sagt, wann man ins Bett gehen soll?
Ja, also die Kontrollgesellschaften, auf die wir uns beziehen, ist ja so ein theoretisches Konzept von Deleuze. Ich würde jetzt erst einmal solchen Versicherungen unterstellen, dass sie jetzt nicht, nichts in dem Sinne Schlechtes im Sinn haben, sondern einfach auch möchten, dass wir ein Stück weit gesünder mit uns umgehen, dass wir aber auch auf der anderen Seite dann ihr Geschäftsrisiko in dem Sinne senken und dass wir etwas besser mit uns haushalten. Ich würde, wenn man das so annimmt, dass man gesagt bekommt, wann man ins Bett zu gehen hat oder ob man, vielleicht nochmal einen Gang um den Block machen sollte. Ich würde das jetzt im Moment zumindest noch nicht allzu dystopisch wahrnehmen und ich glaube, so funktionieren diese Konzepte auch nicht ganz. Die funktionieren eher mit Anreizsystemen, dass man sich quasi, in irgendwelchen Bonusprogrammen Gutscheine erarbeiten kann durch seine Workouts etc. So dystopisch, dass wir überwacht werden und uns vorgeschrieben wird, wann man wer wie ins Bett zu gehen hat, so ist es, glaube ich, noch bei Belangen nicht.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Aber was würden Sie sagen, wie werden denn Wearables genutzt? Zum Beispiel, Sie haben jetzt das Beispiel Gesundheitsdaten schon genannt. Also welchen Anteil haben Wearables denn daran ganz konkret?
Nochmal bitte die Frage.
Welchen Anteil haben Wearables ganz konkret, wenn es zum Beispiel um Gesundheitsdaten geht?
Ja, das ist enorm interessant. Wenn man die letzten 2 Wochen verfolgt hat, dann konnte man ja mitbekommen, dass Google beispielsweise das Wearable-Unternehmen Fitbit gekauft hat. Und Google als großer Konzern ist bestimmt nicht nur an der Hardware interessiert. Man hat selber ein Unternehmen wie Verily, die selber Wearables entwickeln, sondern ist natürlich auch an den Daten der 28 Millionen Nutzer von Fitbit interessiert. Jetzt hat man sofort gesagt, dass man diese Daten nicht für Werbezwecke weiterverwenden möchte. Das ist auch löblich. Auf der anderen Seite agiert man aber als Google mit unterschiedlichen KI-Unternehmen daran, Anwendungen für Krankenhäuser beispielsweise zu entwickeln, die das den Krankenhausalltag, aber auch Krankheitsverläufe sehr viel besser behandelbar machen, sehr viel besser diesen Alltag organisieren. Und da sind solche Daten, die über einen längeren Zeitraum gesammelt werden und von unterschiedlichsten Menschen, natürlich enorm informativ, sodass man quasi seine KI-Programme auch mit diesen Daten trainieren kann. Und deswegen ist dieser Zukauf von 2,1 Milliarden Dollar, für Google eine sinnvolle Sache.
Aus einem Profitinteresse heraus, aber letztendlich das Datensammeln an sich ist ja dann in diesem Bereich noch kein Problem.
Ja, das Datensammeln ist, finde ich, diesbezüglich schon ein Problem. Es sind alles sehr, sehr sensible Daten und wir können, und da ist enorm wenig Transparenz bei diesen Unternehmen dabei, wir können im Moment noch nicht genau sagen, das sind alles eher Vermutungen, die wir anstellen, was diese Unternehmen damit machen wollen. Ich finde das hochproblematisch, wenn man auch wie letzte Woche wieder hört, dass Google beispielsweise mit Unternehmen in den USA, Ascension heißt es, Millionen von Gesundheitsdaten kauft und die Patienten davon eigentlich gar nichts wissen und erfahren. Und das sind Sachen, wo ich wirklich sage, das sind so sensible Daten, die sollten wir sehr viel besser schützen und nicht einfach über den Ladentheke gehen lassen.
Aber da höre ich heraus, Intransparenz, dass Sie schon nicht nur dem Konzern ein Profitinteresse unterstellen, sondern sich Sorgen machen, dass er tatsächlich die Gesellschaft verändern will, im Guten wie im Schlechten.
Ja, die Pläne Googles, diese Machtinteressen Googles, ich sehe da schon hauptsächlich ein Profitinteresse erst einmal. Das kann man auch seit geraumer Zeit jetzt beobachten, wie die Unternehmen aus dem Silicon Valley ganz generell in den Gesundheitsmarkt drängen. Das ist ein Markt also in den USA allein von 3 Billionen Dollar. Ich glaube, dass es ihnen einfach erstmal darum geht, ihr Geschäftsfeld so etwas zu erweitern, um auch in diesem Kuchen etwas abzusahen. Aber Natürlich kann man Google und wenn man den ehemaligen CEO von Google, Eric Schmidt, zuhört, ein gewisses Machtkalkül, ein Machtinteresse und den Glauben, dass sie Gesellschaft besser gestalten können, kann man das nicht ganz verhehlen, dass das nicht vorhanden wäre. Aber nichtsdestotrotz muss man hier in gewisser Weise noch nicht die Angst haben, dass wir uns in einer googlesken Gesellschaft demnächst befinden.
Dem, was Sie als regiert werden beschreiben, da bieten Sie ja auch Lösungsansätze. Wie kann man dem entkommen?
Also uns ging es im Buch ganz explizit darum, diesem regiert werden, weil wir das ja nicht so singulär denken, dass wir quasi einen Souverän haben, der uns regiert, sondern dass wir auch Anteil an diesem ganzen Verfahren haben. Darum den Modus der Kritik, also die Kunst des nicht dermaßen regiert werdens im Sinne Foucaults, etwas in den Vordergrund zu stellen. Und diese Kritik heißt vor allem auch eine individuelle wie auch kollektive Selbstkritik. Was wichtig ist dabei, denke ich, dass man jetzt wieder im Sinne Foucaults gesprochen eine reflektierte Unfügsamkeit sich darin übt.
Was bedeutet das konkret?
Das bedeutet, dass man sich diese Technologien, mit denen wir uns umgeben, genauer anschaut, sich anschaut, worauf das hinausläuft. Beispielsweise bei den Variables, die ja sämtliche Lebensläufe in Zahlen fassen, die das Individuum und seine Bewegung in Aktivitätskurven und Leistungsparametern setzen, dass man merkt, dass dieses numerische Selbst- und Weltverhältnis immer mehr um sich greift und dass man dieser Idee von Leben und Welt vielleicht dann doch etwas mehr entgegenzusetzen hätte und auch etwas mehr zu verteidigen oder etwas mehr verteidigen müsste, dass es nicht alles nur im Zeichen der Zahl abläuft.
Also zum Beispiel einfach keine Smartwatch tragen.
Ich würde das nicht so generalisiert beantworten wollen, weil ich durchaus denke, dass es Anwendungen gibt, die diesbezüglich nicht uninteressant sind. Wenn ältere Menschen beispielsweise in einem anderen Ort leben als ihre Kinder und so eine Smartwatch tragen und stürzen und die Kinder dann informiert werden, ist das bestimmt im ersten Moment nicht schädlich. Nur ich denke, dass wir, was die Datensouveränität angeht, was die Mechanismen hinter den schicken, transparenten Oberflächen angeht, darüber müssen wir uns gesellschaftlich und demokratisch ganz anders diskursiv informieren. Und da sehe ich im Moment den Mangel. Nicht so sehr in einer aufziehenden Kontrollgesellschaft, die uns dystopisch knechtet, muss ich sagen.
Meint Felix Marschewski. Er hat mit Anna-Verena Nosthoff das Buch »Die Gesellschaft der Variables, digitale Verführung und soziale Kontrolle« geschrieben und dieses Buch ist im Nikolai Verlag erschienen. Danke Ihnen für dieses Gespräch.
Gern geschehen.